Domradio Menschen.
Comedian, Regisseur, Autor und Schauspieler Michael Kessler hat viele Berufe und ziemlich viele Gesichter. Da reicht ein Blick auf seine Webseite. Mal sind die Haare lang, wallig und weiß, mal lockig schwarz, mal trägt er Glatze, mal ist er uralt, mal ziemlich jung. Kein Wunder, dass Michael Kessler sagt, Schauspielen sei vor allem eines: Verwandlung. Damit ihm trotz so viel Verwandlung nicht langweilig wird, ist er nicht nur Schauspielkünstler, sondern auch Komikkünstler. Über die Comedian sagt der Comedian Kessler, entweder man habe Funny Bones, das Zeug zum Komiker also, oder man habe es nicht. Er selbst hat von Manta Manta über Schillerstraße und Switch auch im komischen Fach die unterschiedlichsten Rollen verkörpert. Und Michael Kessler erfindet neue, sehr spannende und ganz eigene Formate im Fernsehen. Kessler ist zum Beispiel eine Sendung, in der Michael Kessler sich am Ende in seinen prominenten Gast verwandelt. In Heino zum Beispiel, aber auch in Horst Lichter oder Michaela Schaffrath. Auch in Kesslers Expeditionen, in denen Michael Kessler mit den bizarrsten Fahrzeugen durch ganz Deutschland fährt, befragt er lauter Menschen, alle, die am Wegesrand auch mit ihm sprechen wollen. Was er, ob prominent oder nicht, nie macht, die Menschen vorführen. Ich freue mich auf 2 Stunden Michael Kessler zu Gast in der Domradio Menschensendung. Denn jetzt macht Michael Kessler mal 2 Stunden Pause mit was auch immer produzieren und sich verwandeln. Er ist hoffentlich einfach Michael Kessler und einfach unser Gast hier. Ich freue mich. Herzlich willkommen, Michael Kessler. Danke für die Zeit, die Sie mitbringen. Herzlich willkommen alle, die eingeschaltet haben. Danke für Ihre Zeit, die Sie mitbringen. Am Mikrofon Angela Krumpen. Im Domradio, die Sendung Menschen, am Anfang der Fragebogen. Michael Kessler, unsere Gäste müssen am Anfang mal ein bisschen arbeiten und sich selber vorstellen. Den Namen, den kennen wir schon, aber Alter?
Ich bin 48 Jahre alt.
Berufe, ganz viele, das habe ich schon gesagt. Gibt es darin sowas wie eine Berufung?
Mit Sicherheit, sonst wäre ich, glaube ich, nicht so lange in dem Beruf. Gelernt habe ich Schauspieler und das ist, glaube ich, wirklich meine Berufung.
Was daran in der Schauspielerei?
Ich weiß nicht, ich bin ja ganz klassisch gegangen über die Theater AG und habe das damals über meine Lehrerin entdeckt. Wusste gar nicht, dass das in mir schlummert, diese Verwandlungskunst und die Lust zu spielen, das hatte ich schon, war ein sehr verspieltes Kind.
Spielen. Von meiner Mutter habe ich?
Geschmack.
Ohne meinen Vater?
Fühle ich mich einsam.
In der Theater AG in der Schule wollte ich eigentlich nicht mitmachen, weil?
Dort lauter ältere Schüler waren aus der Oberstufe.
Als ich aber erstmal drin war?
Fand ich's riesig.
Im Zivildienst habe ich verstanden,
dass man bestimmte Weichen in seinem Leben bewusst stellen muss, um glücklich zu werden und nicht unglücklich zu werden.
Auf die Bühne zu wollen heißt?
Unterhalten zu wollen.
Als ich in der 4. Aufnahmeprüfung an Schauspielschulen durchgefallen war, habe ich gedacht,
ich schaff's nicht, ich werde Schreiner oder Reiseverkehrskaufmann.
Und als es beim 5. Mal geklappt hat?
Ist der größte Stein meines Lebens von meinem Herzen gefallen und das war der größte Glücksmoment in meinem Leben.
Ziele wie einmal Hamlet spielen oder ans Burgtheater gehen habe ich nie gehabt, weil?
Hat mich nicht interessiert.
Vom Theater zum Fernsehen bin ich gegangen, als?
Das Theater mir zu eng wurde.
Wenn mir Anfang der 90er jemand gesagt hätte, dass Manta Manta Kult werde, hätte ich?
Das nicht geglaubt.
Wenn es zum 25. Jubiläum von Manta Manta wirklich eine Fortsetzung geben sollte, soll Klausi?
Wieder dabei sein.
Ich glaube, entweder man ist komisch oder man ist nicht komisch, weil?
Man diese Funny Bones, diese lustigen Knochen hat oder nicht.
In der Schillerstraße konnte ich
improvisieren und mich austoben.
Meine liebste Switch-Rolle war
Günther Jauch.
Klar. Komik ist peinlich, wenn
es unter die Gürtellinie geht.
Meine peinlichste Situation als Komiker war
mit nacktem Hintern auf einem Gepäckband im Flughafen gedreht zu werden.
Okay, wir stellen es nicht vor.
Liegend.
Fernsehen muss live sein, weil?
Es aufregend ist dadurch und ein Abenteuer und es nicht kontrolliert werden kann.
Fernsehen ist langweilig, wenn?
Es nicht live ist.
In der Sendung Nachttaxi sagen sie, einem Taxifahrer erzählt man alles. Einem Taxifahrer würde ich, ob nachts oder über tags, niemals erzählen.
Oh Gott, mein Privatleben.
Fürs Neugierigsein bezahlt werden ist?
Das habe ich nicht verstanden, was das ist.
Fürs Neugierigsein bezahlt werden, Geld bekommen, dafür, dass man neugierig in der Welt herumstiefelt ist.
Ist fantastisch.
Herr Keller ist im RBB.
Eigentlich Herr Kessler.
Wenn der RBB mir tatsächlich eine Samstagabendschau anböte,
dann würde ich es krachen lassen, mit großer Showtreppe und riesigem Orchester.
Wenn ich Intendant eines öffentlich-rechtlichen Senders wäre, würde ich als allererstes?
Oh Gott, den ganzen Sender umbauen.
Und als zweites?
mehr ausprobieren und mutiger sein.
Bus, Fahrrad, Tuk-Tuk, Kajak mit Hund im Körbchen. Meine liebste Fortbewegung für eine Expedition ist?
Zusammen mit dem Esel laufen.
Sören ist?
Mein Kameramann und ein super Typ.
Menschen erzählen vor der Kamera, wenn?
Man, wie man in den Wald ruft, so schallt es hinaus. Also wenn man sich nicht über sie stellt, wenn man sie auf gleicher Ebene ihnen begegnet.
Wenn mich ein Schauspieler anfragte, ob ich in seine Sendung käme, damit er sich am Ende in mich verwandeln würde, würde ich denken?
Spannend, mache ich.
Mich in jemand anders zu verwandeln geht nur, wenn?
Ich ein bisschen Abstand habe und Distanz zu der Person.
Das Leben ist?
Schön.
Der Tod ist?
Unausweichlich.
Gott ist?
Da.
Domradio, die Sendung Menschen, und heute zu Gast ist Michael Kessler, Comedian und alles mögliche andere und Schauspieler und als solcher viel im Fernsehen, zum Beispiel gerade mit Kessler ist. Das ist nicht live, aber Sie sagen, Fernsehen muss live sein. Wie passt denn das zusammen?
Es muss, na gut, es ist schön, wenn es live ist, weil es war wirklich, wenn es live ist, ist es aufregend, so wie wir jetzt hier sitzen. Es ist nicht zu schneiden, es ist gesagt, was gezeigt wird, ist gezeigt. Kessler, ist es nicht live, dennoch spannend.
Ja, sogar sehr spannend. Aber bleiben wir bei dem Live. Also ich denke immer, dieses Rotlicht da oben, das macht, wie das Leben wirklich ist. Ich kann nichts wiederholen. Wir leben in so einer Illusion, dass man die Dinge, wenn man sie dann nochmal sagt, besser macht. Und meine Erfahrung ist, dass wenn ich es nicht verhindern kann und ein Interview muss aufgezeichnet werden, dass das mit einer anderen Haltung passiert. Dann sage ich immer, wird nicht geschnitten.
Ja.
Machen Sie das auch? Sagen Sie dann den Menschen unterwegs, jetzt, was ich jetzt aufnehme, wird gesendet, oder?
Wenn ich unterwegs bin mit den Expeditionen,
ja, genau.
Natürlich werden auch diese Gespräche später geschnitten und nicht jedes Gespräch schafft es später in die Sendung. Aber das kann ich in dem Moment gar nicht entscheiden. Das entscheidet sowieso später der Regisseur. Aber ich spüre natürlich in einem Gespräch, ob wir über das Wetter reden oder ob es über andere Dinge geht. Und natürlich bin ich an den anderen Dingen interessiert. Und ohne die jetzt herauszufordern oder dafür zu kämpfen, dass die jetzt unbedingt entstehen, manchmal entstehen sie.
Wenn live so viel spannender ist, warum ist es dann so selten live?
Weil es natürlich technisch schwierig ist. Ich würde so eine Sendung zum Beispiel wie die Expedition oder damals die Berliner Nachttaxe, hätte ich super gerne live gemacht. Mhm. Das ist nur technisch wirklich aufwendig, dann müsste sozusagen ein Fahrzeug hinter uns herfahren, das die ganze Zeit eine Satellitenverbindung hält, und was, wenn das abbricht, das Signal, dann hat der Sender Angst, dann ist da Schwarzbild und so, das ist schwierig.
Naja, aber man könnte das ja sozusagen wie das Dogma machen. Was man gedreht hat, ist gedreht. Man sagt, das ist live, auch wenn man das nicht in dem Moment sendet.
Ja, das müsste aber schon sein. Das ist schon spannender, das in dem Moment zu senden. Okay. Weil ich glaube, das Medium Fernsehen hat sich so abgenutzt für viele Zuschauer, dass sie auch ein bisschen den Kick suchen. Und ich glaube, das Erlebnis mit mir jetzt zum Beispiel live unterwegs zu sein in einer Nacht in Berlin und wirklich zu wissen, das macht der in dem Moment. Und ich bin dabei direkt, das ist schon besonders, das ist aufregend und toll. Und keiner kann das steuern und keiner kann es eben beeinflussen und wiederholen oder sagen, ach nee, das machen wir jetzt nochmal anders. Nee. Es ist dann so, wie es ist.
Sie sind in den letzten Jahren mit wirklich neuen Formaten im Fernsehen präsent. Nun ist das öffentlich-rechtliche Fernsehen ja jetzt nicht dafür bekannt, dass es so schrecklich innovativ ist. Sie sind im Abendprogramm auf attraktiven Sendeplätzen mit richtig viel Aufwand. Das heißt, da ist auch richtig viel Geld in die Hand genommen worden. Woran liegt das, dass Sie so innovativ sein dürfen? Es liegt doch jetzt eher nicht daran, dass Sie den Mops der Intendantin so fein pflegen.
Nein, das nicht. Ja, woran liegt das? Ich glaube, bestimmte Formate kann ich nur im öffentlich-rechtlichen Fernsehen machen. Mhm. Also so ein Format wie Kessler ist oder die Expedition oder die Nachttaxe ist, glaube ich, bei Privatsendern nicht wirklich vorstellbar, weil das denen einfach wahrscheinlich zu langweilig ist. Das müsste aufregender sein, da müsste mehr passieren. Oder wobei so ein Format wie Switch ist bei einem Privatsender gelaufen und das war einfach ein gutes Format. Es kam aus Australien, das war eine gute Idee, die wir aufgegriffen haben und in Deutschland gut umgesetzt haben. Jede Sendung sucht so ihren Sender und die Heimat. Manche Dinge gehen, manche nicht im öffentlichen.
Naja gut, das haben Sie gesagt, warum Sie nicht bei Privatsendern sind. Aber wie schaffen Sie es in diesem öffentlich-rechtlichen Apparat innovativ zu sein?
Es gibt die Grundidee, wie zum Beispiel damals für die Nachttaxe, die kam ja vom Sender und dem Produzenten, dass man sagt, du fährst jetzt einfach eine Nacht durch Berlin und sprichst mit Leuten, die da einsteigen in dein Taxi. Und das kommt auf mich zu, ich sage dann, das finde ich eine super Idee, schmeiße mich in dieses Abenteuer, ohne zu wissen, ob ich das kann. Und dann gucken wir, was dabei rauskommt. Und es hat funktioniert, auch die Expedition, es spricht Menschen an und dann...
Okay, also der Weg war vom Sender zu Ihnen. Das Schwierige stelle ich mir ja vor, jung und kreativ zu sein und sich irgendwas auszudenken und dann in den Apparat reinzukommen.
Klar, ich forme diese Formate natürlich auch mit. Bei Kessler ist überlege ich mir alle Fragen. Ich nehme Einfluss auf die Gestaltung, auf den Inhalt der Sendung. Das tue ich schon. Ich habe für Switch selber geschrieben als Autor. Das ist mir auch ganz wichtig. Ich muss dort kreativ selber werden, weil ich eine ganz bestimmte Vorstellung auch habe, wie diese Formate dann aussehen sollen.
Das digitale Lagerfeuer sei tot, sagt man mit Wetten, dass. Sie haben aber immer gern die Abendschau. Und eben habe ich Sie gefragt, was würden Sie denn machen? Und Sie haben gesagt, große Showtreppe. Ist das Ihr Ernst?
Wir spielen, das ist ja ein kleiner Witz, mit dem wir immer spielen, dass ich beim RBB irgendwann die große Show bekomme. Ich wüsste gar nicht genau, was
einfach,
ich dann mache.
Sie wüssten es ganz genau.
Ich wüsste es gar nicht genau.
Ach so.
Nein.
Ich würde ja gerne wissen, wenn Sie den Samstagabend hätten, was würden Sie denn machen? Würden Sie das Lagerfeuer wieder herstellen?
Nein, ich glaube, das können wir nicht mehr herstellen. Mhm. Wir können heute keine Show mehr machen, die die ganze Familie am Samstagabend vor dem Sofa versammelt. Das ist vorbei. Das ist einfach so. Mhm. Ich müsste vielleicht live sein. Und live irgendwas Verrücktes machen. Dann kämen vielleicht alle.
Und vorher nicht wissen, was passiert.
Genau.
Selber nicht wissen, was passiert.
Genau. Zum Beispiel ein Moderator sein, der nicht weiß, was in seiner eigenen Show passiert und auf alles reagieren muss.
Ja.
Das fände ich zum Beispiel spannend. Darüber habe ich wirklich schon mal nachgedacht.
So ist das Leben. Wir wissen doch nie, was im nächsten Moment kommt.
Genau.
Wenn wir ehrlich sind, wissen wir es nicht.
Nein, das wissen wir nicht.
Also, eine Sendung wie das Leben?
Ja.
Okay. Nach dem Intendanten habe ich ja auch schon gefragt und Sie haben gesagt, alles erstmal, den ganzen Apparat erstmal neu machen.
Ja.
Was heißt das denn?
Das heißt, ich kenne das auch noch vom Theater her, die ganze Verwaltung verschlanken, diese Beamtenapparate, die da dranhängen, verschlanken, mehr wieder auf die Kreativität setzen, mehr auf Mut, auf Neugier, Sachen ausprobieren. Man muss es ja sagen, das öffentlich-rechtliche Fernsehen hat viel Geld. Es kann sich das leisten, auszuprobieren, es muss es aber auch tun.
Und wenn Sie jetzt da wirklich Intendant wären und zu Ihnen diese, so ein Apparat ist ja gewachsen, weil es Grund gab, dass er wuchs. Und dann haben Sie diese Behäbigkeit. Wie würden Sie denn damit, also ich meine, das ist klar, jeder will, dass es innovativer ist und mehr Mut und mehr ausprobieren. Wie würden Sie es denn machen?
Ich glaube, es hängt ganz stark natürlich an der Persönlichkeit eines Intendanten. Das ist im Theater so, das ist so auch, diese Erfahrung habe ich gemacht als Regisseur oder als Intendant eines Fernsehsenders wäre das auch so. Es ist eine Mischung aus viel Herz, aus viel Kreativität, aber auch einer Autorität. Man muss diese Betriebe oder diese Sender führen und man muss die Mitarbeiter motivieren. Das ist natürlich bei einem großen Sender nicht so einfach, wenn da über 1000 Menschen arbeiten oder mehr. Dennoch muss das wieder mehr zusammenwachsen und alles näher werden. Und die Menschen müssen sich mehr begegnen innerhalb des Senders und miteinander arbeiten. Das ist in so großen, das hat sich alles so verselbstständigt und die Strukturen haben sich verselbstständigt. Das ist meine Beobachtung.
Wenn der Sender jetzt auf Sie zukäme und würde sagen, also Herr Keller-Kessler, Sie haben die Wahl, entweder Abendshow oder Intendant?
Oh, das ist eine schwierige Frage. mich reizen auch die Aufgaben hinter der Kamera. Aber Intendanz wäre vielleicht etwas noch, wenn ich so ein bisschen älter bin.
Also erstmal Abendshow.
Vor der Kamera, ja.
Okay. Wenn Sie Kessler ist zum Beispiel anfangen, gucken Sie. Sie stellen sich neben Ihren Gast, fragen auch manchmal, darf ich gucken? Sie stehen vorm Spiegel und Sie beobachten ganz genau. Und das ist etwas, von dem Sie mir erzählt haben, dass Sie das als Kind auch schon immer gemacht haben. Mhm. Alles ganz genau beobachten, was Sie beobachtet haben und warum, das erzählen wir.
This is my life.
Genau, darum geht es.
Ja.
Heute geht es um Ihr Leben in der Sendung Domradio Menschen. Zu Gast ist Michael Kessler, der in der Sendung Kessler ist, Prominente erforscht, um sie am Ende selbst zu spielen. Und dazu sammeln sie viel Material. Immer dabei sind Kinderbilder.
Ja.
Die sind natürlich bei Prominenten auch immer besonders spannend, das verstehe ich. Wenn ich Sie jetzt gebeten hätte, ein paar Kinderfotos mitzubringen, das vom Leben des kleinen Michaels erzählt, was könnte ich denn sehen?
Sie würden mich wahrscheinlich sehen mit einem Plastikkrokodil an einem Strand an der Nordsee auf einer Insel. Das habe ich geliebt, da waren wir als Kinder oft, das zum Beispiel, oder mit einem großen Plastikball.
Wie groß war denn das Plastikkrokodil?
Für meine Maße damals, da war ich vielleicht 4 oder so, war das schon relativ groß.
Also.
Aber mit dem bin ich immer, das war zum Aufblasen, mit dem bin ich dann immer ins Wasser gegangen.
Und haben Sie das Krokodil erforscht und genau studiert?
Ich glaube damals noch nicht, aber die Insel. Und wir haben damals schon aus Strandburgen Schiffe gebaut und Schiff gespielt und mit Muscheln Knöpfe gebaut, da war ich schon sehr genau, ja.
Das haben Sie nämlich erzählt, dass Sie als Kind einfach unglaublich genau und präzise hingeschaut haben und das dann auch abgebildet haben, oder?
Im Spiel, ja, absolut. Ich habe Realitäten sozusagen, die mich interessiert haben, gespiegelt auch damals schon als Kind. Also ich habe Flughäfen nachgebaut dann mit Legosteinen und so weiter. Und das war alles sehr realistisch immer nachgebaut. Also ich war dann nicht so ein, ich hatte eine wahnsinnige Fantasie, aber sie hatte immer was mit der Realität zu tun.
Flughäfen, das sind Dinge, das sind große Dinge in der Außenwelt. Was haben Sie denn so genau studiert? Mehr Dinge oder auch Menschen?
Ich glaube, damals noch mehr Dinge. Also Flugzeuge fand ich toll als Kind. Ich bin wahnsinnig gerne geflogen, fand das immer ganz aufregend. Damals durfte man ja noch ins Cockpit und kriegte seine Meilen gut geschrieben. War Juniorpilot und so nannte sich das. Fernsehstudios, ich habe als Kind natürlich Fernsehen geguckt. Das hat mich auch schon damals fasziniert. Städte habe ich gebaut, Straßensysteme, Autobahnen, also alles Mögliche.
Wie sind Sie denn als Kind in ein Fernsehstudio gekommen?
Nee,
wir reden über die 60er, 70er.
Ja, wir reden über die 70er, sagen wir mal. Dort wurde damals in Wiesbaden, immer in der Rhein-Main-Halle, wo ich herkomme, in Wiesbaden, zum Beispiel Einer wird gewinnen, wurde dort aufgezeichnet. Ah. Ganz oft mit Hans-Joachim Kuhlenkampf. Und ich fand das faszinierend, dass das in meiner Stadt stattfindet. Und da standen dann die Lastwagen vom Hessischen Rundfunk. Und das fand ich wahnsinnig aufregend. Und das habe ich dann nachgespielt mit meinem Lego-Studio.
Okay. Sie haben gesagt, kann sein, dass ich durchaus ein bisschen ein Außenseiter war. Das waren Sie aber nicht.
Ja.
In einer Kindergruppe, beim CVJM, da haben Sie sich wohlgefühlt.
Richtig, so mit 11 hat ein Schulfreund zu mir gesagt, komm doch mal mit in die Jungschar vom CVJM. Und ich habe damals auch gedacht, naja, was ist das wohl? Bin mitgegangen und war sofort Feuer und Flamme. Es war eine tolle Zeit. Ich bin dann noch in den Posaunenchor, habe dort Trompete gespielt. Und wir sind natürlich dann auf Fahrt gegangen. Und es war eine Mischung aus ganz unterschiedlichen Jugendlichen, unterschiedlichen Alters, unterschiedlicher sozialer Herkunft, muss man auch mal sagen. Was ich bis dahin so noch gar nicht kannte. Ich komme aus einem sehr behüteten Haushalt. Und das war eine ganz tolle Zeit, ja. Ganz toll. Wir haben gespielt und wir haben einen Sinn für soziales Engagement bekommen. Also zum Beispiel in den Osterferien waren wir immer bei Essen auf Rädern dabei und haben Essen verteilt. Und ich bin eine Zeit lang für eine alte Dame einkaufen gegangen, über ein Jahr oder 2 Jahre sogar. Und dieser Sinn wurde geschult, auch der Gemeinschaftssinn wurde geschult.
Wie viele Kinder waren Sie? Also wie sind Sie da?
Die Gruppe war immer, das waren glaube ich immer so 12 Jungs, glaube ich, in etwa. Und das war eine ganz besondere Zeit.
Das gibt es heute ja fast gar nicht mehr.
Stirbt aus. Ja. Auch dieser Kontakt zur Natur, muss man ja mal sagen. Also wir waren ja wahnsinnig viel draußen. Wir sind zelten gegangen und wir waren in Jugendherbergen. Die sahen damals noch nicht aus wie First Class Hotels, wie das heute so ist.
Ja.
Das war alles noch ganz simpel, ganz einfach. Und ich glaube, dass das sehr entscheidend auch war für meine Entwicklung. Ja, dieser Kontakt zur Natur, diese Gemeinschaft, dieser soziale Sinn, der geschult wurde, auch die Begegnung mit Gott natürlich, die dort zum ersten Mal so stattfand, noch vor der Konfirmation und dem Konfirmandenunterricht und so.
Dann ist in der Schulzeit eben noch die Theater-AG passiert. Sie wollten da nicht hin wegen der Oberstufe.
Da war ich so 16, genau.
Genau, aber dann standen Sie da auf der Bühne und da ist in Ihnen was passiert, nämlich beim Spielen.
Da entdeckte ich plötzlich, dass mir das unglaublich Spaß macht und dass ich das kann vor allen Dingen. Dass ich überhaupt ein Talent habe, wovon ich vorher nichts wusste. Und meine Deutschlehrerin, die Frau Irene Haus, damals, die hat diese Theater-AG geleitet und die sagte immer, komm doch mal. Und ich wollte nie und dann habe ich es dann doch getan. Und das war, ja, da öffnete es, Sesam, öffne dich.
Da war Ihnen klar, ich möchte Schauspieler werden. Ich will an eine Schauspielschule.
Das war mir damals noch nicht so klar. Ich habe erstmal gespielt, bin dann auch ans Theater und wurde Statist in Wiesbaden am Staatstheater. Und dann so mit 18, als es klar war, jetzt die Schule ist vorbei,
genau,
Abitur
da. Genau, das meinte ich. Also ums Abitur rum war Ihnen klar, das wollten Sie. Aber vor die Schauspielschule hatte das Leben den Zivildienst gesetzt.
Ja.
Deswegen sprechen wir gleich über den Zivildienst. Im Domradio die Sendung Menschen. Heute mit Michael Kessler. Sie haben im Zivildienst 2 Jahre in der mobilen Pflege gearbeitet. Das ist harte Arbeit und das sind auch schwere Themen für einen eben noch Schüler oder Abiturienten. Haben Sie sich freiwillig dieses Gebiet im Zivildienst ausgesucht? Sie hätten ja auch, was weiß ich, Hausmeister in einem Jugendwerk werden können.
Ja,
oder
ja,
so.
Es gab diese berühmten Stellen, ich werde Vogelwart auf Norderney oder irgendwie sowas. Das wollte ich aber nicht. Ich wollte schon in Wiesbaden bleiben und dann kam diese Stelle auf mich zu. Und als ich dann hörte, was die Arbeit ist, fand ich das auch okay. Habe mir aber vorher, glaube ich, keine Vorstellung wirklich davon gemacht, was das bedeutet. Es waren harte 20 Monate, in denen ich mit, ja, Tod, Krankheit konfrontiert wurde, was ich vorher alles so noch nie erlebt habe, aber es war eine harte Arbeit. Es gab aber auch sehr schöne Momente mit vielen alten Menschen. Es war sehr erfüllend und ich habe unfassbar viel gelernt.
Nämlich?
Also angefangen mit ganz praktischen Dingen, bügeln, waschen, Fenster putzen, kochen, die Wohnung putzen und so weiter, über Pflege natürlich. Ich habe auch Menschen gepflegt, bettlägerige alte Menschen, bis hin eben ja mit Menschen sprechen, zuhören, mit ihnen die Zeitung lesen, ihnen vorlesen, all diese Dinge. Es gab ja da oft einen sehr, sehr auch intensiven und engen Kontakt zu den Menschen.
Und Menschen, die in einer Lebensphase sind, wo sie gerne erzählen, wo sie gerne von ihrem Leben erzählen.
Ja, aber viele glückliche, aber auch sehr, sehr viele unglückliche Menschen und unglückliche Leben und Geschichten, die man dann hört, wo man dann eben als junger Mensch denkt, so kann es laufen, aber so möchte ich nicht, dass es für mich läuft.
Das haben Sie im Fragebogen eben gesagt, dass Sie da für sich so eine Weiche gestellt haben.
Ja, weil ich sah auch wirklich viel Unglück, viel Aggression und Leid und ein guter Freund von mir, bei dem hängt im Zimmer, hing damals schon ein Theaterfreund von mir und Schulfreund, ein großes Schild, das hatte sein Vater, der ist Künstler, hat er ihm gemalt, da steht drauf, jeder ist seines Glückes Schmied, seines eigenen Glückes Schmied und da ist viel Wahrheit auch drin.
Ich habe mich gefragt, gerade weil man Menschen bei der Pflege so nahe kommt, ob sie da auch einfach nicht nur sich für ihr Leben geschult haben, sondern sich auch für den Kontakt zu anderen geschult haben. Also wenn ich die Nachttaxi sehe oder Kesslers Expedition, wo sie ja immer noch mit ganz vielen Menschen sprechen, erinnert sie da manchmal was an diese Zivildienstzeit?
Nicht wirklich direkt, aber unbewusst und indirekt wahrscheinlich schon. Das hat mich auch bestimmt geschult. Also auch offen zu sein und eine gute Energie zu haben, die, glaube ich, immer vom Herz kommen muss, ja, wenn man auf Menschen zugeht und nicht immer anfangen zu reden oder Monologe halten, sondern auch fragen. Ne? Ich musste diese Menschen ja auch fragen, wie geht es ihnen und wie war der Tag, wie war die Nacht? Zuhören und es aber auch wirklich wissen wollen. Das ist, glaube ich, der große, wichtige Punkt. Nicht einfach nur abfragen.
Danach, also ich habe eben gesagt, zwischen die Schule und ihr Ziel, die Schauspielschule, hatte der liebe Gott den Zivildienst gestellt damals noch für junge Männer. Dann war das vorbei. Sie konnten sich bei Schauspielschulen bewerben. Sie sind erstmal 4-mal durchgerasselt. Damit muss man rechnen, oder?
Ja, weil damals war das auch noch so, es gab ja viel weniger Privatschulen. Ich wollte auch nie auf eine Privatschule. Ich wollte auf eine staatliche Kunsthochschule. Dort gab es damals noch, wir waren ja noch geteiltes Land, gab es 11 Schulen, glaube ich, in Deutschland. An denen hat man sich allen beworben und hoffte dann, an einer genommen zu werden. Und in den ersten 4, das war München, Berlin, Hamburg und Essen, rasselte ich immer in der ersten Runde durch. Das war eine unfassbare Enttäuschung für mich, weil man natürlich denkt, dass ich bin jetzt, ich kann das, ich mache das. Aber bei 1000 Bewerbern und 10 Plätzen ist es eben auch ein hartes Verfahren und in Bochum hat es dann geklappt.
Das war schon beim 5. Mal, muss man sagen.
Das muss man sich vorstellen, das waren dann ein Zeitraum von etwa 1 bis 2 Monaten.
Das ist ja schnell, das hätte ja auch länger dauern können. Ne? So. Ist das dieser Umgang mit diesem, sich so, also wirklich dafür zu brennen und wirklich sich zu zeigen und zu scheitern, wie so ein Lackmuspapier, ob man da durchkommt, weil der Beruf nachher ist ja auch hart.
Absolut. Deswegen rate ich auch jungen Menschen heute immer, den harten Weg zu gehen. Das heißt, sich auch diesen Prüfungen auf staatlichen Schulen zu stellen und nicht die Privatausbildung, die Mami und Papi bezahlt, einfach mal in Anspruch zu nehmen, sondern man muss als Schauspieler schon ganz früh lernen, dass dieser Weg unfassbar steinig ist und nicht so, wie er im Fernsehen immer dargestellt wird, dass das alles so einfach ist, ein roter Teppich und Party und Hollywood. Das ist ein unglaublich schwieriger Weg, für den man ganz viel Kraft braucht, Geduld und sehr, sehr starke Nerven. Und der hat immer mit Enttäuschung zu tun, ganz oft. Ich kriege die Rolle nicht, das Publikum applaudiert nicht, sie fanden mich blöd, sie mögen mich nicht. Das muss man alles verarbeiten.
Man kriegt kein Anschlussengagement, man ist arbeitslos, das ist Ihnen ja auch passiert. Aber wie macht man das denn? Also ein Schauspieler lebt ja davon, er tut das ja, um auf der Bühne was zu sagen, wenn ihm da nicht zugehört wird.
Das ist schlimm. Ja. Viele meiner Freunde oder Kollegen sind arbeitslos zum Beispiel. Ja? Es gibt tausende arbeitsloser Schauspieler in Deutschland. Darüber redet nie jemand so wirklich.
Ab und zu mal jemand.
Ab und zu mal jemand.
Der aus der Lindenstraße. Benny?
Ah, ja, Christian Kamann zum Beispiel. Ist richtig. Der spricht sehr offen darüber. Das finde ich auch gut so. Denn es gibt diese Realität, das muss man auch jungen Menschen heute sagen, dass das eine Realität ist und dass das die Zukunft sein kann, dass du einfach nicht arbeitest und dass es nicht klappt und dass die Karriere nicht in Gang kommt. Man braucht für diesen Beruf eine große Erdung, sage ich immer. Das muss ein geerdetes Privatleben sein oder ein von mir aus auch ein geerdetes Hobby oder so, dass man sich irgendwo verwurzelt und Ruhe findet und die Kraft findet, die man dann für den Beruf braucht.
Wie machen Sie das denn? Wie erden Sie sich denn?
Zum Beispiel im Garten, mit Gartenarbeit, ja, oder eben, das erdet mich total, dass wenn ich nach Arbeitstagen im Anstrengen nochmal ein bisschen Unkraut zupfe, herrlich, es gibt nichts Besseres, oder klassische Musik höre oder so, es gibt schon, oder raus in die Natur, mit dem Hund laufen, in den Wald gehen, viel spazieren gehen, draußen sein, Natur, das gibt mir Kraft.
Das gibt Ihnen heute Kraft. Ich würde gerne noch mal einen Schritt zurückgehen bei diesen so unglaublich schmerzhaften Erfahrungen. Weil bei Ihnen kann man jetzt nicht mehr sagen, dass die Karriere nicht in Gang gekommen sei.
Das stimmt,
das ist durch.
Und dennoch weiß ich nie, wie lange sie geht. Das weiß man nie als Schauspieler.
Sie hätten es dann aber gehabt. Also jetzt mal, das konnten Sie ja nicht wissen, keiner hat eine Kristallkugel. Wie haben Sie denn diesen Schmerz verarbeitet, diesen Ablehnungsschmerz?
Das ist am Anfang noch unglaublich. Also das nagt an einem, das arbeitet in einem. Man ist sauer, man ist aggressiv, man ist traurig, man weint, man versteht es nicht, man ist neidisch auf Kollegen, die das haben und ich habe es nicht, das Engagement. Mit der Zeit kommt dann die Ruhe rein und mit der Zeit kam bei mir ein Gefühl von, die sind schuld, wenn sie mich nicht nehmen. Die haben Pech gehabt. Ich glaube, ich mache das gut und das ist okay, so wie ich es mache. Wenn die mich nicht nehmen, ist es ihr Problem. Und ich irgendwann gesagt habe, ich glaube ja nicht an Zufälle, wenn etwas nicht funktioniert, dann soll es einfach nicht sein.
Mit der Zeit kamen auch Komödien und mit der Zeit kam Film und Fernsehen. Von beidem, vom Komischen und vom Film und Fernsehen, erzählen wir in der zweiten Stunde. Und vorher hören wir ein Wort, das Michael Kessler für uns ausgesucht hat.
Immer halte Ithaka im Sinn. Dort anzukommen ist dir vorbestimmt, doch beeile nur nicht deine Reise. Besser ist, sie dauere viele Jahre, und alt geworden lege auf der Insel an, reich an dem, was du auf deiner Fahrt gewannst, und hoffe nicht, dass Ithaka dir Reichtum gäbe. Ithaka gab dir die schöne Reise. Du wärest ohne es nicht auf die Fahrt gegangen. Nun hat es dir nicht mehr zu geben. Ein Text von Konstantinos Kavafis, Ithaka.
Zu Gast im Studio ist Michael Kessler heute. Michael Kessler, Ithaka haben Sie uns mitgebracht. Mhm. Wow, was für ein toller Text.
Bin ich der Erste, der das mitgebracht hat?
Yeah.
Wirklich?
Ja, wirklich?
Ich dachte, das hätte jetzt schon jemand anderes mitgebracht.
Nein, hat noch nie. Ithaka, schön. Stets halte Ithaka im Sinn. Mhm. Warum haben Sie uns denn Ithaka stets im Sinn halten wollen?
Naja, ein bisschen geht es ja im Grunde um das Leben, ja? Dass eine Reise ist. Und ich finde den Text auch einfach schön. Deswegen habe ich ihn mitgebracht.
Ja, stets halte Ithaka im Sinn heißt für Sie was?
Diese Reise im Sinn halten, dass das Leben eine Reise ist, dass man das nicht beschleunigen muss, dass man alles wahrnehmen muss, was man erlebt, dass man Zeit hat, das zu verarbeiten, dass man aber vor allen Dingen es wahrnimmt. Das ist, glaube ich, sehr wichtig. Es geht nicht um Reichtum, es geht nicht um das Geld, ne? Es geht um die Erfahrungen, die man macht im Leben.
Genau, Sie haben gesagt, nichts zu beschleunigen. Mhm. In dem Text, vielleicht lesen Sie nochmal diese Stelle, kann ich jetzt hier
beeile
an den Text
nicht nur deine Reise, besser ist die Dauer viele Jahre.
Genau. Und lande auf der Insel, wenn du auf der Insel landest.
Wenn du alt geworden bist, genau. Und zehre von dem, was du dann erlebt hast. Mhm. So ist ja das Leben eigentlich. Also es ist schön, wenn es so ist.
Haben Sie das gehabt, das Gefühl, schneller reisen zu wollen oder schneller auf die Insel zu wollen?
Ich war mit Sicherheit, als ich jünger war, bin ich sehr hochtourig gelaufen. Also in einem großen, großen Tempo, in einem schnellen Tempo. Der Beruf verleitet einen auch dazu. Und musste mich vor gar nicht so langer Zeit einfach mal ein bisschen bremsen, habe ich gemerkt, ja.
Unser Gast heute in der Sendung Domradio Menschen ist der Schauspieler, Regisseur, Autor und Comedian Michael Kessler. Jedenfalls ist das so ein Label, was man ihm anpappt. Sprechen wir über das Komische und über die Frage, wie man das denn wird, Comedian. Denn Sie haben in einem Interview, wo Sie genau das gefragt wurden, gesagt, entweder man hat Funny Bones oder nicht.
Ja.
Das heißt, man kann das nicht lernen. Das ist ja schrecklich.
Es gibt Dinge, glaube ich, die man auch nicht lernen kann in diesem Leben. Dazu gehört, glaube ich, Musikalität. Also man ist musikalisch oder nicht. Ich glaube, das ist nicht zu lernen, dass sie dann die Töne treffen, wenn sie singen. Also so habe ich es erlebt auf der Schauspielschule mit vielen Kollegen, die sich dann, das hat einfach nicht funktioniert. Genauso ist es mit der Komik. Man hat das irgendwie in sich, trägt es in sich. Deswegen, das ist dieser englische Begriff Funny Bones, lustige Knochen. Oder man hat es nicht. Ich glaube nicht, dass man das lernen kann, nein.
Auch nicht, wenn man sich weiterentwickelt? Also jetzt auch nicht, wenn man irgendwie, was weiß ich, halt so auf die Welt kommt als Ironie-Legastheniker und dann aber irgendwie doch irgendwann mal anfängt, die Dinge leichter zu nehmen oder mehr Abstand zu haben, also nicht mehr so wörtlich zu nehmen und so
aber
weiter.
Aber man weiß es doch so auch noch aus der Schulzeit oder so. Mhm. Es gab immer die Entertainer in der Klasse. Ne? Ja. Das waren aber nicht alle. Es gab die Stillen, es gab die Ruhigen, es gab die Aggressiven, es gab die Macho-Typen und es gab die Komiker immer dazwischen. Mhm. Aber diese Rollen haben sich eigentlich auch nicht verändert. Auch später im Leben verändern die sich, glaube ich, nicht mehr groß. Mhm.
Also es ist einfach etwas, eine Qualität, mit der man auf die Welt kommt und die man nicht als Farbe in so einem Persönlichkeitsfächer noch einfach dazu zumindest entwickeln kann, ohne dass man Komiker wird.
Mhm. Ja, man kann bestimmt dann auch irgendwann mal Witze erzählen oder so. Aber dass man wirklich, also Menschen zum Lachen zu bringen, und es ist ja wirklich viel, viel schwieriger, als Menschen zum Weinen zu bringen, das ist eine Kunst, ja, die, glaube ich, nicht zu erlernen ist.
Okay. Sie haben auch komisch gedreht, zum Beispiel Anfang der 90er mit Manta Manta, das ist heute Kult, das war der Durchbruch für Leute wie Till Schweiger, Tina Ruland oder auch für Sie. Sie spielen da den Klausi, der ist ja so gar nicht cool. Berti Till Schweiger ist cool, aber genau. Klausi ist vertrottelt.
Der Loser.
Genau. Haben
die
Sie Klausi gern
Rolle
gehabt?
Des Films, ja, die komischste Rolle des Films. Ich habe ihn total gerne gehabt und das ist ja auch Wahnsinn, das hat ja auch eine Riesenwirkung gehabt beim Publikum. Das Publikum liebt diese Figur, weil natürlich wird der Loser geliebt, weil er hat ein gutes Herz und er ist eigentlich ehrlich, aber das Leben funktioniert irgendwie nicht und er findet keine Freundin und das mit dem Auto geht nicht, er hat gar kein Auto und er muss sich das leihen und mieten. Also das, da gibt es ganz viele Anknüpfungspunkte für das Publikum und es geht halt alles schief und da lachen die Menschen natürlich.
Ja, aber worüber lachen Sie denn da?
Das ist Schadenfreude natürlich.
Das ist auch schrecklich.
Nicht nur, aber er hat so, diese Loser-Figuren haben einen ganz großen Charme. Das ist ja schon so, weil Klausi ist ja kein, ich sage, Entschuldigung, das Wort, ist ja kein Arschloch. Der ist ja kein böser Mensch. Der ist ja nicht irgendwie, der will eigentlich niemandem was Böses.
Aber Sie hätten doch immer der Berti sein wollen und nicht der Klausi.
Nein. Ich war damals bei dem Casting für diese Rolle. Und
nein, nicht als Rolle, im Leben.
Im Leben?
Im Leben, wollen Sie im Leben den Klausi sein?
Eine Mischung aus Berti und Klaus, würde ich mal sagen. Berti ist ja im Grunde genommen auch eine langweilige Figur. Also wenn einem alles gelingt, wenn man super aussieht, alles immer kriegt, was man haben will, das ist ja langweilig im Leben.
Okay, also Sie haben den Klausi gern gehabt und so ein bisschen Klausi im Leben dürfte auch sein.
Ja.
2010 war mal von einer Fortsetzung die Rede, dann starb Aichinger. Jetzt ist das wieder im Juli gerade gekommen, zum 25.
Das feiern wir nächstes Jahr. Ist das 25-jährige Jubiläum des Drehs, ja.
Genau. Und im Fragebogen haben Sie gesagt, wenn es eine Fortsetzung gibt, dann soll Klausi dabei sein. Ist Klausi dann über 50 im Film?
Natürlich. Also wenn, dann würde man ja heute mit dem Film dort eintauchen, wo all diese Figuren, diese Clique, wo die heute ist und wo sind die eigentlich? Was ist denn aus Klausi geworden, aus Berti und aus Uschi? Und ich glaube, da könnte man schon was Lustiges draus stricken.
Die haben aber nicht immer noch einen Manta in der Garage, oder?
Na, vielleicht der Berti, aber der Klausi nicht. Der Klausi hat einen Corsa.
Okay, na gut. Manta Manta ist eins aus diesen vielen komischen Sachen, die Sie gemacht haben. Es gibt Schillerstraße, das Impro-Theater im Fernsehen. Es gibt Switch, die vielen Parodien. Nehmen wir Schillerstraße raus, Impro-Theater. War das eine besondere Herausforderung oder besonders viel Spaß oder beides?
Große Herausforderung. Auf der Schauspielschule improvisiert man auch, aber längst nicht so in dem Maße, wie man das in der Schillerstraße tut. Heißt, es war damals ein Risiko für mich. Ich wusste nicht, kann ich das eigentlich? Genauso wie beim Parodieren. Ich war mir nicht bewusst, dass ich das kann. Aber ich habe es ausprobiert, weil ich die Formate super fand. Ich fand Schillerstraße eine tolle Idee, genauso wie Switch. Und es funktionierte dann. Und es macht dann, wenn es funktioniert, Spaß. Wenn es nicht funktioniert, macht es keinen Spaß. Das
dann
passiert auch mal.
Ist ein bisschen peinlich.
Ja, es gibt auch Gags, die nicht funktionieren, die nicht zünden. Es gibt Parodien, die nicht funktionieren und dann ist es nicht so lustig.
Sie haben viel ausprobiert, auch neue Formate, zum Beispiel die Expeditionen, aber die kommen dann gleich. Im Domradio in der Sendung Menschen ist heute Michael Kessler zu Gast, der schon ziemlich viel von Deutschland bereist hat. Fast den ganzen Osten, den Süden, den Norden. Das sind Kesslers Expeditionen. Michael Kessler, Sie nehmen ein möglichst auffälliges, möglichst langsames Gefährt, ein Tuk-Tuk oder die Bimmelbahn oder den Fernbus oder die Fähre und reisen so, dass es langsam geht und Sie mit den Menschen ins Gespräch kommen können. Was war die Idee? Warum wollten Sie zu solchen Expeditionen aufbrechen?
Das hat sich entwickelt aus der Berliner Nachttaxe, wo ich mit dem Taxi unterwegs war nachts und echte Fahrgäste interviewt habe. Und dann haben wir irgendwann mal gesagt, nach über 40 Folgen, jetzt müssen wir mal was anderes machen. Und dann haben wir dieses Prinzip der zufälligen Begegnung auf eine Reise übertragen und haben gesagt, gut, der Kessler geht also los. Und diese Gespräche, die stattfinden, sind noch genauso spontan wie im Taxi. Wir wissen nicht, wen ich treffe, was passiert, wo ich lande. Und deswegen entstand die Expedition.
Aber anders, als wenn Sie jetzt einfach auf eine Expedition mit einem Tuk-Tuk gehen und mit den Menschen ins Gespräch kommen wollen, was glaube ich auch wirklich funktioniert. Da gibt es ja mittlerweile irre viele Menschen, die das ausprobiert haben, ohne Geld einfach zu wandern und zu gucken, was passiert. So, die kommen ja auch in Kontakt mit den Menschen. Frage ich mich, welche Rolle die Kamera spielt. Ich will mal eine Szene nehmen. Da sind Sie auf einer Fähre nach Helgoland und kommen mit zwei Frauen in Gespräch, die ihnen bei 1, 2, 3 erzählen, dass sie ein Frauenpaar sind, wie sie sich kennengelernt haben. Glauben Sie ernsthaft, es wäre genauso gegangen ohne Kamera?
Ja, wenn ich mich jetzt privat zu denen gesetzt hätte und dieselben Fragen gestellt hätte, hätten die mir bestimmt dasselbe erzählt. Ich bin eher überrascht, dass es mit der Kamera passiert.
Dass es umgekehrt ist. Also was Sie ja machen, sie sind sehr einfühlsam und nehmen das, was kommt. Es gibt immer einen Aufhänger, es gibt immer etwas, was sowieso schon da ist und daran fragen sie weiter und dann ist es wie so ein Echolot, dann gucken sie mal, wie tief es an der Stelle geht.
Genau.
Ne? So. Und an der Stelle haben sie das Echolot, einfach konnten sie es fallen lassen.
Ja.
Das macht, es wäre so, als überspringen sie was mit dem Echolot. Und jetzt ist die Frage, das ist die Frage, die ich hatte, ob das auch ohne Kamera ging.
Ja, ich überspringe die Kamera. Das ist ja das Irre, dass die Menschen obwohl die Kamera neben ihnen steht und das Mikrofon auf sie gerichtet ist, diese Dinge erzählen. Es gibt ja heute viel negative Erfahrungen mit Medien und Fernsehen. Also könnten ja auch erstmal sagen, Moment mal, was machen Sie hier oder was wollen Sie von mir oder für wen filmen Sie hier? Und das passiert eigentlich zu, ich sag mal, 98% einfach nicht. Und das hat schon was damit zu tun, wie ich auf die Menschen zugehe und wie ich Hallo sage und wie ich sie in das Gespräch verwickle. Ich glaube, ja, das ist schwer zu sagen, ob das ohne Kamera sie mir das, ich glaube schon, wenn ich das gefragt hätte, wenn ich irgendwie sie vielleicht gefragt hätte, seid ihr ein Paar, dann hätten sie mir das, glaube ich, privat auch erzählt ohne Kamera.
Na, sie haben das nicht gefragt, die haben das von alleine erzählt.
Sie haben es von alleine erzählt.
Nein, 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 das kam, wie kommt ihr denn, ja, wir sind ein Paar.
Stimmt.
Nein, sie haben danach nicht gefragt.
Stimmt, ich hatte nicht,
ich nehme jetzt auch nur eine Szene mal raus.
Zu fragen, aber ich habe mich natürlich wieder nicht getraut, weil ich dann immer sehr zurückhaltend bin erstmal. Ne?
Genau. Es ist so eine Mischung aus anfangs ganz zurückhaltend und dann aber ganz direkt. In diesen Expeditionen sind sie unglaublich aktiv. Also das eine ist die Art, wie sie Kontakt aufnehmen und dass sie immer Kontakt aufnehmen. Und das andere ist, was sie da alles machen. Sie kiten, sie kanuten, sie fahren, sie ziehen einen Mops hinter sich, sie schleifen einen Mops hinter sich her und machen lauter Sachen, die nur mit viel Fitness gehen. Und sie sehen so aus, auch wenn sie sich da ein bisschen quälen zwischendurch, als würde ihnen das alles Spaß machen.
Ja, ich liebe diese Herausforderung. Also ich bin ja jetzt gerade mit einem Postrad über die Alpen.
Herzlichen Glückwunsch.
Vielen Dank, ich habe es geschafft. Ja, war mir nicht sicher. Das ist eine Herausforderung, mal mehr, mal weniger körperlich. Das Paddeln damals war auch auf der Spree eine wahnsinnige Qual, muss man wirklich sagen. Mir tat alles weh. Aber das gehört dazu. Wir wollen, das ist Konzept der Sendung, weil viele Leute glauben ja immer, ne, Fernsehen ist alles gelogen und es ist ja auch fast alles gelogen im Fernsehen. Der Kessler, der steigt also jetzt mal kurz ins Bötchen, paddelt und dann steigt er wieder ins Auto und fährt weiter. Und das wollen wir explizit nicht machen. Der Kessler fährt wirklich über die Alpen, er fährt jeden Kilometer selber auf dem Fahrrad, er steigt nicht in ein Auto und hat auch keinen Elektromotor. Das ist das Konzept der Sendung. Und deswegen funktioniert diese Sendung auch, weil die Menschen mich dort auch leiden sehen und sehen, der Kessler kämpft und es ist eben nicht gelogen. Und das muss so sein, weil diese Gespräche eben auch nicht gelogen sind. Das muss zueinander passen.
Das wollte ich gerade sagen, dann haben wir noch einen Faktor, warum diese Gespräche so funktionieren, weil sie als Gegenüber echt sind und nix. Und sie spielen nie was vor. Sie kommen mit der Kamera, die ist nicht versteckt.
Ich bin auch nicht geschminkt. Ich bin total verschwitzt. Ich bin fix und fertig. Also es gibt da keine Maske in dem Sinn. Ne? Die Menschen erleben das direkt. Und ich glaube, deswegen funktioniert die Sendung auch so gut, weil es so direkt ist und weil es das Leben so ganz normal abbildet.
Es ist mit viel Aufwand produziert. Also manchmal auch mit, ich weiß nicht, es ist so ein kreatives Umfeld. Es gibt eine Szene, da fragen sie ihren Kameramann was und sie wollen, dass er ja sagt. Er sagt aber nein. Und dann wackelt das Bild von rechts nach links, weil er mit der Kamera nein sagt.
Der Sören,
Der Sören. Also offensichtlich dürfen sie alle kreativ sein und irgendwie Späße machen.
Ja, es ist eine Truppe, mit der ich seit der ersten Expedition arbeite, seit 2010. Wir sind jetzt in der 12. Staffel. Immer dieselbe Truppe und alle geben Input rein.
Und dann aber auch mit so viel Aufwand, weil es gibt ja zum Beispiel Hubschrauberaufnahmen.
Nein, das sind keine Hubschrauberaufnahmen. Nein.
Okay, weil das wenn das von der Oma nicht gab.
Heute
mein Gott.
Arbeiten wir natürlich mit Drohnen.
Okay, mit Drohnen. Aber das auch das ist Aufwand.
Ja, das ist richtig. Da fährt ja extra jemand mit im Team, der diese Drohne bedienen kann. Okay. Aber das machen wir seit ein paar Staffeln, weil es einfach tolle Bilder sind natürlich.
Ja, und weil sie natürlich irgendwie zwischendurch ja auch die Strecke überwinden müssen. Man muss ja als Zuschauer auch das Gefühl haben, man ist jetzt wirklich mal nach Helgoland gereist.
Richtig.
Und sieht
braucht
ein bisschen
den Blick.
Genau. Kesslers Expedition finde ich sehr spannend. Aber ganz ehrlich, noch viel spannender finde ich Kessler ist. Und über Kessler ist sprechen wir gleich. Mein Name ist Michael Kessler. Ich werde eintauchen in das Leben eines Prominenten. Mit diesen Sätzen fängt jede Folge von Kessler ist an und Michael Kessler aus Kessler ist heute unser Gast in der Sendung Domradio Menschen. Wobei Michael Kessler eintauchen erst der Anfang ist. Sie tauchen in das Leben eines Prominenten ein, um, so geht es weiter, ein Interview zu führen, das es so noch nie gegeben hat. In der Tat, so etwas hat es noch nie gegeben. Am Ende werden sie nämlich zu dem Gast ihrer jeweiligen Sendung. Und der Gast interviewt sie, Michael Kessler, als er selbst. Also wenn Heino als Gast da sitzt, dann sitzt Heino gegenüber.
Genau.
Die Idee stammt aus Israel. Sie fanden die gleich genial.
Ja, ich habe das gesehen, ich habe das gezeigt bekommen und erkannte sofort, dass das ein sehr besonderes Fernsehformat ist und nach sowas bin ich immer auf der Suche, weil ich gerne wieder Menschen für das Medium Fernsehen begeistern möchte. Es sind ja doch viele abgewandert.
Wie finden Ihre Gäste das denn?
Es ist ein Experiment für die Gäste. Nicht jeder möchte sich auf dieses Experiment einlassen. Ist gar nicht so einfach, Prominente zu finden. Aber die, die da waren, waren eigentlich alle begeistert.
Also ich habe mir, es gibt ja Sendungen in der Mediathek, also man kann ja so ein paar hintereinander gucken. Das macht ein bisschen süchtig, habe ich festgestellt.
Ja.
Ich sah dann, dass es 2:30 war und dachte, ich muss jetzt mal aufhören, Kessler ist zu gucken. Ich finde, dass sie sehr unterschiedlich reagieren am Ende. Das ist natürlich der spannendste Moment in der Sendung. Obwohl ich finde, sowohl den Spiegel spannend, als auch die Wand spannend. Ich habe da ein bisschen was vorbereitet. Ne?
Genau.
Und dann steht der Mensch, der Gast in ihrer Sendung vor einer, weiß ich nicht.
Recherchewand. Ja,
eine Recherchewand, aber in einem Loft. Also musst du dir vorstellen, es ist ewig hoch und dann ist es voll mit Zeitungsartikeln, Fotos.
Ja. Sein Leben. Er guckt auf sein Leben.
Genau, Siegerurkunden. Alles, was man da so in Kisten verpackt hat. Sonst. Das ist alles da so ausgebreitet. Also die Wand finde ich spannend. Und aber das Interview am Ende natürlich auch. Und ich finde, die Menschen reagieren sehr unterschiedlich.
Das stimmt.
Und manchmal habe ich das Gefühl, vergessen sie, dass sie eigentlich der Interviewer sind, sondern dass sie ihrem Spiegelbild antworten und keine Fragen mehr stellen.
Jeder Prominente ist anders und jeder Prominente geht mit diesem Format anders um. Der eine ist neugieriger auf sich, der andere nicht so. Das ist auch das Spannende ja zu beobachten bei den unterschiedlichen Folgen und Prominenten, wie jeder reagiert und was er eigentlich von sich wissen will oder auch nicht wissen will.
Sie studieren Ihren Gast, egal wie viel er wissen will von sich oder nicht. Sie studieren ihn mit der gleichen Sorgfalt und der gleichen Gewissenhaftigkeit. Und meine Frage ist, was muss passiert sein, damit Sie zum Beispiel wie bei Horst Lichter am Ende so Horst Lichter sprechen, sind, pausieren in Ihrem Sprechen, dass ich eine Gänsehaut bekomme?
Das ist erstmal ganz viel Arbeit. Das ist genaues Beobachten, recherchieren, in diesen Menschen eintauchen. Und das mache ich alles alleine, das mache ich alles selber. Ich überlege mir die Fragen selber, ich überlege mir die Schwerpunkte selber. Ich reagiere ganz viel auf das, was ich natürlich erfahre im Laufe der Zeit über Verwandte, Freunde oder vom Prominenten selber, was er mir erzählt. Horst Lichter hat natürlich eine sehr tragische auch Lebensgeschichte, die ja auch allgemein bekannt ist, die hat er schon oft erzählt. Dennoch auch dieses Gespräch im Krankenhaus, das wir führen, in dem er ja als Jugendlicher ganz lange lag und wo es wirklich ans Eingemachte geht, zeigt ihn nochmal ganz anders. Also ich habe zum Beispiel viele Rückmeldungen bekommen, dass Leute sagen, ja, der Horst Lichter ist doch immer so ein Kasper und so komisch. Und dann habe ich ihn da gesehen und habe ihn nochmal ganz anders erlebt. Und das ist toll. Und das ist ja auch das Schöne an dem Format, dass Prominente sich nochmal ganz anders zeigen können.
Sie haben gesagt, das ist Arbeit.
Ja, auch Gefühl, es ist Empathie, es ist Neugier.
Ja.
Das bin ich. Ich bin ein von Natur aus neugieriger Mensch und ich habe ein, glaube ich, ganz gutes Gefühl dafür, in welche Richtung das dann bei einem Menschen so läuft oder nicht läuft.
Was ist denn innerhalb dieser Arbeit, die ja aus verschiedenen Teilen besteht, wenn Sie nicht so genau hinschauen würden? Ein bisschen sieht man das dann auch, dann üben sie mal so zu tanzen wie Lambi oder irgendwie sowas oder machen mal eine Standwaage oder so ein Kram, mal ein bisschen Spaß. Aber sie üben das, sie studieren das ein.
Ja.
Was ist denn unter all den Dingen und bis hin zur Empathie das Schwierigste?
Das Einstudieren ist natürlich schon das Schwierigste, die Stimme zu treffen. Die Maske ist enorm schwierig. Wir haben ganz tolle Maskenbilder natürlich, aber es gibt Momente, wo oder Prominente, da kann ich mich einfach nur annähern. Da sehe ich nicht komplett aus wie er, aber das ist so, das ist unterschiedlich. Aber das sind die schwierigsten Prozesse.
Pro Staffel ist eine Frau dabei. Ist das nochmal schwieriger?
Ja, das ist nochmal schwieriger, weil ich bin keine Frau.
Ach.
Genau, und es ist eine sehr, also wenn ein Mann sich in eine Frau verwandelt, ist es immer eine sehr heikle Geschichte, weil da ist man dann schnell bei Charlies Tante oder irgendwie, es wird alles albern oder komisch und das muss ich versuchen natürlich aufzufangen, dass das nicht passiert.
Bei Michaela Schaffrath waren Sie weder albern noch komisch, das war sehr ernsthaft.
Ja, es war ein sehr ernstes Gespräch. Auch ein tolles Gespräch.
Jetzt ist das ja heute eine Sendung über Michael Kessler und über Ihre Arbeit, aber wenn jetzt jemand auf die Idee käme, Sie zu studieren, Sie stellen diese Frage fast in jeder Folge, die ich gesehen habe, muss ich natürlich einschränken, was muss passieren, damit am Ende ich Horst Lichter spiele, fragen Sie zum Beispiel seine Ehefrau, Was muss passieren, damit jemand Michael Kessler spielen kann?
Na, der müsste mich natürlich auch genau studieren und beobachten.
Ja, aber Sie stellen die Frage ja, weil Sie...
Ich sage immer, nee, was wird die größte Herausforderung, so, wenn richtig, ich Horst Lichter werden möchte?
Was wird
möchte?
Die größte Herausforderung bei Michael Kessler?
Das ist, wenn man das immer selber so wüsste, kann ich gar nicht beantworten, glaube ich.
Doch, ich frage Sie doch jetzt.
Naja, ich würde auch sagen, dass natürlich genau den Menschen genau zu treffen, sein Wesen, sein Charakter oder meinen Charakter in diesem Fall.
Ja, aber was macht das Wesen aus? Was muss dabei sein, damit dann nachher Michael Kessler drin ist?
Diese Empathie, die Neugier, die Ehrlichkeit, glaube ich, die mich auch ausmacht. Die Komik, der Humor, die Spontanität, die Improvisation. Das müsste alles, das würde ich dann gerne sehen.
Gibt es jemanden, dem Sie das zutrauen?
Ich würde es, glaube ich, zutrauen meinem Kollegen Max Giermann aus Switch. Der könnte das. Also ein hervorragender Schauspieler und Parodist.
Michael Kessler, am Ende der Sendung Domradio Menschen fast angelangt, würde ich gern mit Ihnen nochmal zusammen von innen auf die Welt schauen. Also so wie Sie von innen gucken. Und Sie haben gesagt, im Fragebogen haben Sie schon gesagt, ich glaube nicht an Zufälle oder es kam später irgendwann, haben Sie es schon gesagt. Da gab es eine Nachbarin mal, eine befreundete Nachbarin. Und da haben Sie gesagt, von der habe ich viel gelernt. Unter anderem, dass ich nicht mehr an Zufälle glaube. Warum?
Ich weiß nicht, die hat mich damals überzeugt. Das war in der Schauspielschulzeit. Und das hatte viel mit esoterischen Ansichten zu tun. Also sie zeigte mir nochmal, dass man ganz anders auf das Leben gucken kann. Nicht nur auf Zahlen und Wörter, sondern eben gucken, was gibt es noch? Dinge zwischen Himmel und Erde, Träume, Begegnungen, das wahrzunehmen, darüber nachzudenken, nicht alles immer nur so hinzunehmen, als ob es jetzt also eben zufällig wäre und es hat keine Bedeutung. Ganz viele Dinge in unserem Leben haben, glaube ich, eine Bedeutung.
Wie hat sich das denn dann geändert? Also haben Sie seitdem, ist das, was Ihnen begegnet oder das, was gelingt oder auch das, was nicht gelingt, einfach leichter, weil Sie sagen, ja, das soll so sein?
Ja, das hat was auch, das ist natürlich Glaube. Das hat was mit Glauben zu tun. Der glaube ich, da ist das Wort nochmal, das Leben verändert und bereichert. Weil es wäre mir viel zu langweilig und zu blöd, auf das Leben nur so zu gucken, dass das jetzt alles zufällig passiert. Das fände ich wahnsinnig einseitig. Das Leben ist viel bunter und viel reicher und es ist spannend, über diese Dinge nachzudenken, warum man jetzt einem Menschen begegnet oder warum der in der Sekunde anruft manchmal. Da gibt es ja ganz, kennen wir ja alle, so Sachen, wo man so denkt, hups, warum passiert das denn jetzt?
Ein bisschen spooky.
Ja.
Manchmal ist es spooky und manchmal
genau. Oder Träume, dass man so Vorahnungen hat oder so. Das finde ich schon spannend.
Das Esoterische hat Sie nicht geschreckt?
Nein, überhaupt nicht. Ist wieder meine Neugier. Ich fand das spannend, mich damit zu beschäftigen. Ich habe mich damals mit Horoskopen beschäftigt. Ich habe mich mit Pendeln beschäftigt. Also so Dinge, wo man immer versucht, ein bisschen hinter die Fassade zu gucken oder einen tieferen Sinn auch zu finden.
Es ist auch nicht nur Neugier, sondern es ist auch so eine Unvoreingenommenheit. Weil, gut, man kann sehr neugierig sein, das sind Sie ja, das merkt man ja bei jeder, in jedem Moment. Aber ich kann auch irgendwie immer schon so eine Voreinstellung zu Dingen haben.
Das ist schrecklich.
Sie kommen aus der Jungschar, in so einem Umfeld ist Esoterik, bah.
Ja, kann sein.
So, oft.
Ja,
oft.
Das kann sein.
Aber hatten Sie ja gar nicht. Also es ist ja noch, also außer der Neugier gibt es noch so eine Unvoreingenommenheit.
Ja. Auf das, also in dem Wort Neugier steckt ja neu schon drin. Ich finde das immer toll und spannend, etwas Neues zu erfahren. Das können auch andere Länder und andere Menschen sein und andere Kulturen. Das gehört ja alles dazu. Andere Religionen. Wir können ja uns von allem was nehmen. Wir müssen uns ja nicht immer nur für eine Sache entscheiden. Es gibt, wie gesagt, das Leben ist so bunt und reich. Es ist so toll, sich das alles anzugucken. Es kann uns ja nur weiterbilden und weiterbringen im Leben.
Es gibt so viel mehr zwischen Himmel und Erde, so haben Sie es eben genannt, wenn Sie unterwegs sind mit den Menschen, gibt es ja, haben wir eben schon gesagt, einen Aufhänger für die Gespräche, aber dann steuern Sie das ja auch. Interessiert Sie das, Sie selber, wie Menschen dieses Meer zwischen Himmel und Erde selber anschauen?
Ja, das interessiert mich auch, klar. Natürlich interessiert mich das, wie Sie Ihr Leben betrachten oder wie Sie Ihr Schick, dieses berühmte Wort Schicksal, wie gehen Sie damit um oder hinterfragen Sie das oder sehen Sie das Leben als Aufgabe? Haben Sie, was ist in Ihrem Rucksack hinten drin, den Sie auf den Schultern tragen? Was ist das Päckchen? Woran müssen Sie arbeiten? Das ist total spannend.
Wenn Sie das steuern, ist es bei den Menschen so, dass sie gerne darüber sprechen? Also sie interessiert es, und was ist mit der anderen Seite?
Also ich steuere ein Gespräch ja nur so, indem ich vorsichtig frage und gucke, was kommt. Wenn ich kriege auch manchmal in einem Gespräch signalisiert, oh, da möchte ich jetzt nicht drüber reden oder das ist ein Thema, das möchte ich hier nicht besprechen. Und dann stoppe ich auch sofort. Ich gehe dann nicht weiter. Ich zwinge nicht jemanden, über etwas zu reden, was er nicht erzählen möchte.
Sie haben uns in Ithaka mitgebracht, Ihre eigene Reise, wenn Sie sagen, ich gucke schon, also mich interessiert es und der andere macht dann mit oder er macht nicht mit, was er da im Rucksack trägt und ob er das Leben als Aufgabe betrachtet. Zum Beispiel, Sie tun das weiß ich, Sie betrachten das Leben als Aufgabe. Dieser Ithaka, Ihre eigene Lebensreise, was ist denn da die zentrale Aufgabe?
Das ist eine gute Frage. Was ist meine Lebensaufgabe? Also es hat was damit zu tun, Menschen zu unterhalten, auf Menschen zuzugehen. Ich glaube, meine Lebensaufgabe, und da kommen wir wieder zu der Freundin damals, die immer sagte, du lebe mit Herz, also lebe die Herzenergie in deinem Leben. Sende auch immer eine gute Energie aus. Ich kann die Welt nicht verändern, aber in meinem kleinen Bereich kann ich das schon. Und wenn wir das alle tun, dann verändern sich auch Dinge. Und das ist, glaube ich, auch meine Lebensaufgabe, daran zu arbeiten, dass ich das jeden Tag tue und mich auch wieder diszipliniere, das zu tun, weil das geht uns im Alltag oft verloren. Ne? Und dann, wenn ich oft beobachte im Alltag, wie Menschen miteinander umgehen, da wird nicht mehr Guten Tag gesagt, da wird nicht mehr Tschüss gesagt, da wird nicht mehr Bitte gesagt, da wird nicht mehr Danke gesagt, da wird die Tür nicht mehr aufgehalten. Also alle, wir verfallen ja alle in so eine Egozentrik und wir sind nur noch mit unserem Handy und mit unserer Arbeit beschäftigt. Das ist schwierig. Und da müssen wir alle gegensteuern.
Sie haben gesagt, ich muss mich dann disziplinieren. Wie machen Sie das denn? Weil das ist so ein spannender Punkt. Das eine ist, das zu wollen, sich vorzunehmen und das dann auch mal zu machen. Und wenn Sie jetzt selber merken, ups, also wann merken Sie, ich möchte mich disziplinieren und wie machen Sie es dann?
Ich beobachte ja nicht nur andere Menschen, ich beobachte mich selber auch sehr genau und ich kann mich recht gut neben mich stellen und es gibt dann Punkte, wo ich natürlich sage, jetzt, da warst du jetzt aber auch vielleicht gerade nicht so freundlich oder so offen, wie du es erwartest von anderen Menschen. Oder da hättest du jetzt auch mal was Nettes sagen können oder den anlächeln können oder so. Und das registriere ich dann und dann versuche ich das beim nächsten Mal wieder umzusetzen.
Also registrieren sich, also ja. Mit sich selbst in Kontakt bleiben ist der Schlüssel.
Ja, definitiv. Immer sehen und sich neben sich stellen und sagen, jetzt warum sitze ich jetzt seit einer Stunde an diesem Handy oder sowas? Ne? Warum gehe ich jetzt nicht mal raus oder rede mit jemandem? Und ich kann alles dazu nur erheitern und aufmuntern. Im Flugzeug, im Zug, im Bus, in der Straßenbahn reden, Hallo sagen, jemanden mal anlächeln und ins Gespräch kommen. Es ergeben sich oft so tolle Sachen. Das ist einfach schön. Warum verzichten wir darauf so oft?
Das nehme ich mal als Schlusswort. Reden Sie miteinander.
Ja.
Wir haben jetzt hier geredet, 2 Stunden lang. Michael Kessler, vielen Dank. Sie haben heute eigentlich frei.
Ja.
Und sind trotzdem hier.
Ja, das ist schön.
Aber es ist halt auch Arbeit.
Naja.
Und also, vielen Dank, dass Sie gekommen sind.
Ich bedanke mich.
Vielen Dank, dass Sie zugehört haben. Und ja, reden Sie.
Genau.